Ja, lieber Herr, wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Mach uns das doch wieder ganz neu bewusst, was du uns verheißen hast und wofür es sich lohnt, dir nachzufolgen. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir dich wahrnehmen können mit all unseren Sinnen und dass wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen willst. Amen. Die Ersten werden die Letzten sein. Wie komme ich auf so einen Bibeltext? Es ist schon einige Wochen her, da bin ich über diesen Text gestolpert. Er war der Text des diesjährigen Weltgebetstags. Da haben sich die Frauen, die diesen Tag vorbereitet haben, mit diesem Text Matthäus 20, die Verse 1 bis 16 beschäftigt. Mich hat er auch beschäftigt, ich muss darüber viel nachdenken und ich bin zu vielleicht einer Auslegung gekommen oder zu einer, doch einer Auslegung, die vielleicht anders ist, wie man das für gewöhnlich bei diesem Text macht. Es geht um den Lohn der Nachfolge. Denn mit dem Reich, das der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. "Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten", sagte er zu ihnen, "ich werde euch dafür geben, was recht ist." Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. "Warum tut ihr den ganzen Tag nichts?", fragte er sie. "Weil uns niemand eingestellt hat", gaben sie zur Antwort. "Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten", sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter: "Ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör bei den Ersten auf." Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. "Diese da, die zuletzt gekommen sind", sagten sie, "haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen." Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen: "Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten." Beim ersten Lesen dieses Textes war ich doch etwas verwirrt. Mein Gerechtigkeitssinn, der ist schon stark ausgeprägt, der sträubte sich mit allem, was so in mir war. Die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten. Für wenig Arbeit der gleiche Lohn wie für die, die einen ganzen Tag lang geschuftet haben. Und dann noch der Gipfel, das finde ich also wirklich der Gipfel an dieser ganzen Textstelle. Die Faulenzer werden auch noch zuerst ausbezahlt, damit die anderen auch alle mitbekommen, wie großzügig und ungerecht sie bezahlt werden. Ja, Jesus der Arbeitsrechtler. Jesus als Gewerkschafter mit Vorschlägen für ein neues, revolutionäres Entlohnungssystem. Irgendwie stellt das, was Jesus hier erzählt, alle mühsam erzielten Fortschritte in der Arbeitswelt auf den Kopf. Aber bevor wir diese Geschichte als unbrauchbaren Beitrag zur Tarifpolitik abtun, sollten wir doch genauer hinschauen. Wie so oft benutzt Jesus auch hier eine Geschichte, ein Gleichnis, um etwas zu verdeutlichen. Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, müssen wir also das Umfeld und die Situation betrachten, die Jesus zu diesem Gleichnis führen. Ich lese einige Verse, die unmittelbar vor dieser Geschichte stehen, auch in Matthäus, aber im Kapitel 19. Jesus hat mit einem jungen Mann gesprochen, da ging es um die Nachfolge, was man tun muss, um gerecht zu werden. Und als dieser Mann dann betrübt von Jesus wegging, hatte Petrus eine Frage. Da erklärte Petrus: Du weißt, sagt er zu Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Ich versichere euch, erwiderte Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Und jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Acker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Der Lohn der Nachfolge. Ist verständlich, die Frage des Petrus, oder? Immerhin haben er und die anderen Jünger alles aufgegeben und sind Jesus nachgefolgt. Für diese Treue kann man doch eine Belohnung, einen Ausgleich erwarten. Aber Jesu lässt sie quasi im Regen stehen. Denn das ewige Leben aus eigener Anstrengung zu erlangen, das ist quasi unmöglich, wie er es dem jungen Mann, der bei ihm war, vorher erklärt hatte. Ich gehe später darauf noch ein. Also warum soll ich denn Jesus überhaupt nachfolgen, wenn das, was er versprochen hat, das ewige Leben, überhaupt gar nicht zu erreichen ist aus eigener Kraft? Dann doch lieber zurück zur Familie, in den Alltag und vielleicht einmal im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen und dort opfern. Klingt diese Frage des Petrus manchmal auch ganz leise in uns an? Warum mache ich eigentlich das Ganze, opfere Zeit und Geld und ernte manchmal doch nur Frust und Enttäuschung? Ja, wir haben ganz feine Antennen dafür, was wir als gerecht oder ungerecht empfinden. Und Jesus weiß genau, dass er die Frage des Petrus nicht mit einer philosophischen Betrachtung von Gerechtigkeit beantworten kann. Er muss etwas weiter ausholen, dass Petrus und die Jünger ihn auch richtig verstehen. Ja, was ist denn eigentlich gerecht? Ich habe mal den Duden zu Rate gezogen, da sind manchmal schöne Definitionen drin, und ich habe auch für gerecht eine Definition gefunden. Gerecht ist dem geltenden Recht entsprechend, gemäß dem geltenden Recht, nach bestehenden Gesetzen handelnd und urteilend. Wenn jemand das tut, dann empfinden wir das gerecht. Dem allgemeinen Empfinden von Gerechtigkeit, Wertmaßstäben entsprechend gemäß, begründet, gerechtfertigt. Oder bestimmten Ansprüchen, Gegebenheiten angepasst, genügend, entsprechend. Wir sehen, wenn man etwas als gerecht oder ungerecht beurteilen will, muss man bestimmte Maßstäbe oder Gesetze anwenden. Diese Maßstäbe haben sich im Laufe der Geschichte und abhängig von den Lebensumständen der Menschen entwickelt. Was auf den ersten Blick logisch und einfach erscheint, ist es jedoch nicht. Regeln, Maßstäbe und Gesetze haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Und was in dem einen Kulturkreis gut und erstrebenswert ist, muss es in einem anderen noch lange nicht sein. Wo in einigen Kulturkreisen, in einigen Ländern, die Todesstrafe als eine gerechte Strafe angesehen wird und auch verhängt wird. Und das ist nicht nur so in totalitären Systemen. Eines der mächtigsten Länder unserer Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben in einer ganzen Reihe ihrer Bundesstaaten nach wie vor die Todesstrafe und vollführen sie auch. Die meisten Länder der Welt haben die Todesstrafe allerdings abgeschafft. Das Beurteilen, ob eine Handlung gut oder schlecht ist, ist dabei noch das Allereinfachste. Weitaus schwieriger ist es, dafür den gerechten Lohn oder die gerechte Strafe zu finden. Also zu entscheiden, ist etwas gut oder schlecht, das ist noch relativ einfach. Aber zu beurteilen, ist ein Lohn gerecht, ist er ungerecht, ist eine Strafe gerecht oder ungerecht, das ist ungleich schwieriger. Ein Sprichwort sagt, Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei Paar Schuhe. Ein anderes Sprichwort ist noch etwas bosartiger, das sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ist das ewige Leben bei Gott eine Frage von Gerechtigkeit? Ich lese dazu jetzt die Geschichte von dem Mann, der zu Jesus kam. Ein Mann kam zu ihm, zu Jesus und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, das der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Der Frage des Petrus geht ein Gespräch Jesu mit einem jungen Mann voraus. Und dieses Gespräch löst bei den Jüngern eine betroffene Reaktion aus. Wer kann überhaupt gerecht werden? Ja, wenn man die Maßstäbe des Gesetzes anlegen würde, könnte niemand gerecht werden. Niemand könnte gerettet werden. Bei keinem wäre ein ewiges Leben im Himmel möglich. Es ist wie die Quadratur des Kreises. Einen Weg zu finden, der gerecht ist, der das Gesetz Gottes erfüllt und dennoch für uns Menschen möglich ist, unmöglich. Jesus zeigt den Jüngern den Weg auf, der ihnen Gottes Gerechtigkeit aufzeigt. Er benutzt das Gleichnis, das ich zu Beginn vorgelesen habe. Es ist nur zu verstehen, wenn man den Kontext, die Vorgeschichte, in deren Rahmen Jesus es erzählt, kennt. Sonst tappt man unweigerlich in die Falle, es als Beispiel für eine verquere Ansicht von Gerechtigkeit zu halten. Das Gleichnis steht für die Arbeit im Reich Gottes. Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Das kann zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben geschehen. Manche sind schon ganz früh dabei, andere gehören erst kurz vor Feierabend zur Mannschaft. Es gibt viel zu tun im Weinberg Gottes, sodass immer wieder neue Helfer gebraucht werden. Die Aufgabe der Helfer ist auch klar. Es gilt, den Ertrag, die Ernte zu sichern und zu mehren. Übertragen auf die Nachfolge Jesu heißt das, die Saat des Evangeliums zum Wachsen und zum Blühen zu bringen, damit das Reich Gottes wachsen und gedeihen kann. Unser Gleichnis wendet sich also an Menschen, die Jesus nachfolgen und die ihre Aufgabe darin sehen, sich von Jesus für seinen Dienst gebrauchen zu lassen. Natürlich gibt es für die Nachfolge Jesu, für die Arbeit im Weinberg Gottes, keinen Denar als Lohn. Wir lesen in Matthäus 19, Vers 29, jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlässt, der bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Oder noch universeller, in Johannes 3, Vers 16, darum hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Lohn der Nachfolge ist ewiges Leben. In einem ganz einfachen Satz ausgedrückt. Aber dieses ewige Leben ist kein unendliches Fortdauern unseres irdischen Daseins mit all seinen Nöten und Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob das für uns ein guter Lohn wäre, wenn unser Leben einfach so wie es ist weitergehen würde bis ans Ende aller Zeiten. Ewiges Leben in Gottes Gegenwart, in seinem himmlischen Reich, das ist der Lohn, den Gott, den Jesus für die Nachfolge versprochen hat. Nach der Arbeit, nach der Erledigung der Aufgaben, kommt es zum Zahltag. Heute haben wir gar keinen Begriff mehr für das Wort Zahltag. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich anfing in meinem Arbeitsleben, da war zweimal im Monat Zahltag. Da haben die Arbeiter, die Mitarbeiter der Firma ihr Geld noch in einer Tüte bekommen, in einer Lohntüte. Da konnte man auf der einen Seite reingucken und konnte genau sehen, was ist da drin. Man konnte nachrechnen, stimmt es auch alles? Ist der Lohn auch wirklich das, was vorher mit dem Arbeitgeber vereinbart war? Später und heute geht es ja alles bargeldlos. Man muss einfach vertrauen, dass das Ganze seine Richtigkeit hat. In unserem Gleichnis beginnt die Auszahlung, beginnt der Zahltag bei denen, die zuletzt die Arbeit aufgenommen haben und endet bei denen, die schon von Anfang an gearbeitet haben. Das alleine ist noch nicht ungewöhnlich. Das ist eine Frage der Organisation, wem gebe ich zuerst das Geld und wer bekommt das Geld zuletzt? Auf völliges Unverständnis, auf Widerspruch stößt die Tatsache, dass alle den gleichen Lohn erhalten. Wir reden heute über den Mindestlohn und versuchen gewisse Standards in unsere Arbeitswelt einzuführen. Aber so etwas? Das wäre doch der Hammer, wenn alle den gleichen Lohn kriegen, egal was sie arbeiten. Ob jemand nur 2 Stunden arbeitet oder 8 Stunden am Tag, ob jemand eine Woche da ist und die restlichen 3 Wochen als Urlaub verbringt, das wäre ein Unding, das geht nicht. Und natürlich war auch in unserem Gleichnis die Reaktion so, die von Anfang an dabei waren, die konnten sich damit nicht so einfach abfinden. Dass die Letzten ihren Lohn zuerst erhalten, ist dann auch hinzunehmen, aber den gleichen Lohn für viel weniger Einsatz. Eine verständliche Reaktion, oder? Vergessen wir nicht, es geht in unserem Gleichnis nicht um die gerechte Bezahlung in der Arbeitswelt. Wer dieses Gleichnis heranziehen will, um eine neue Tarifpolitik zu installieren, der wird damit Schiffbruch erleiden. Und dafür ist dieses Gleichnis auch kein Vorbild. Es geht nicht um Arbeitsverträge und Tarife, sondern es geht um unser Verhältnis zu Gott und um die Nachfolge. Und da kommen wir schnell an einen Punkt, an dem unsere Gerechtigkeit endet. Die Jünger haben das erkannt, wie man an ihrer Reaktion sieht. Ja, wer kann denn überhaupt selig werden? Nach göttlichem Maßstab ist der Tod der Sold, der Lohn für die Sünde. Und dieser Konsequenz kann sich niemand entziehen. Und es ist dabei unerheblich, ob man mehr oder weniger sündigt. Gute Taten können dieses Dilemma nicht lösen. Und es gibt nur einen Ausweg aus dieser Situation, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Ich habe vorhin die Definition aus dem Duden gezeigt, was gerecht ist. Es war nur die erste Hälfte. Der Duden hat auch eine Definition für die Gerechtigkeit aus biblischer Sicht. Also Gottes Gerechtigkeit. Aus biblischer Sicht, vom Menschen her betrachtet, Gott gehorsam sein, fromm sein, trotz Sünden von Gott akzeptiert zu werden. Und aus Gottes Sicht, die Menschen trotz der Sünde akzeptierend, gnädig und barmherzig. Ein ganz anderer Zungenschlag wie bei der ersten Hälfte der Definition. Gottes Gerechtigkeit ist Gnade. Wo kein Anrecht auf Verdienst ist, macht er sein Angebot. Komm mit und du bist dabei. Unabhängig, wie lange du dabei bist, dich erwartet das Gleiche wie diejenigen, die sich schon früh im Leben für Jesus entschieden haben. Paulus drückte das im Galaterbrief so aus: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Unsere irdischen Hackordnungen und Eifersüchteleien gelten im Reich Gottes nichts. Und der Lohn ist doch nicht zu toppen, oder? Ewiges Leben bei Gott? Gibt es eine bessere Bezahlung? Und da ist noch etwas, was wir berücksichtigen sollten. Die Nachfolge ist nicht nur darauf ausgerichtet, was irgendwann einmal später für uns gar nicht so richtig greifbar kommen wird, sondern die Nachfolge macht Freude. Wenn du Jesus nachfolgst, weil du dich von ihm rufen lässt, gehst du keine Verpflichtung zum Frondienst ein. Nachfolge ist kein Verzehren in der Hoffnung auf ein ewiges Leben, sondern sie ist schon Leben mit Gott jetzt und hier. Das Arbeiten in Gottes Weinberg ist Segen und Gnade für den, der bereit ist, diese Arbeiten zu tun. Du darfst daran teilhaben, wie sein Reich wächst und die Arbeit Frucht bringt. Hier sehen wir wieder Gottes Gerechtigkeit. Du arbeitest nicht für Gott, damit er dich segnet, vielmehr bist du gesegnet, indem du ihm nachfolgst. Du arbeitest nicht für Gott, dass er dich segnet, du bist dadurch gesegnet, dass du für ihn arbeitest. Du bist gesegnet, indem du ihn anbetest. Wenn du dich ganz bewusst in die Anbetung hineinbegibst, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du dadurch Segen erfahren. Wenn du in der Bibel liest, bist du gesegnet. Wenn du Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchst und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen hast, bist du gesegnet. Und du bist gesegnet, wenn du deine Gaben, die Jesus dir gegeben hat, weitergibst. Du bist gesegnet, wenn du deine Gaben in die Gemeinde einbringst. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift es sagt. Gibt es ein schöneres Bild für die Fülle des Segens, den Jesus für uns bereithält, wenn wir Ja zu ihm sagen? Ströme lebendigen Wassers werden von uns fließen. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ich habe im Internet ein Bild gefunden, was das für mich sehr schön illustriert. Schaut mal genau hin. Da ist eine Tür, ein Tor, durch das alle gehen wollen. Ich nehme an, das ist das Ziel, was für alle, die da auf dem Bild sind, erstrebenswert ist. Ganz vorne sehe ich einen Mönch, das erste könnte auch ein Priester sein, dann eine ganze Reihe von Menschen und ganz am Ende, wer könnte das sein? Das ist Jesus, ne? Und das Bild hat mir unheimlich gut gefallen, dass Jesus sich selbst zum Letzten macht, der unseren Weg überwacht, der unseren Weg begleitet und der nach uns durch dieses Tor geht und dann dieses Tor nach uns verschließt. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ich weiß nicht, was erstrebenswerter ist, einer von den Ersten oder einer von den Letzten zu sein. Ich denke, erstrebenswert ist es, dabei zu sein. Dabei zu sein. Und du darfst ja sicher sein, wenn du Ja zu ihm sagst, wenn du ihm nachfolgst, dann ist er vor dir, er ist hinter dir, er ist um dich rum, er begleitet deinen Weg und er wird deinen Weg in der Nachfolge für ihn segnen. Amen.